Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Darf man das schon spoilern, diesen Flavor? Oder?
Ah, den ja, ist schon draußen.
Den gibt es natürlich schon dann, gell?
Ist schon draußen. Ist
schon draußen. Was trinkst du denn da?
Das neue ESN Designer Way Chicken and Waffles. Loco Chicken and Waffles.
Also Loco heißt halt, weil man verrückt wird von der Kombination oder weil die Kombination verrückt ist.
Kennst du nicht Loco Chicken?
Doch, natürlich.
Ja, die Kombo ist schon ja ungewöhnlich für ein Eiweißpulver. Und ich habe es gerade schon zum Andi gesagt. Ich finde es lecker und es schmeckt zum Glück jetzt nicht so wirklich viel nach Chicken, sondern hauptsächlich nach Waffle. Also eigentlich schmeckt es nur so ein bisschen waffelig halt. So buttrig wafflig. Aber der Andi hat anscheinend auch ein bisschen Chicken rausgeschmeckt. Er hat aber auch feinere Geschmacksknospen als ich.
Ich weiß gar nicht, also ich habe sowas Rauchiges, so ein bisschen rauchig-würzig habe ich es rausgeschmeckt. Ich mag aber auch nicht, es gibt ja so diese belgischen, holländischen Waffel-Dinger da, oder? Gibt es ja auch als Flavor.
Es gab mal Stroopwafel.
Ja, das meine ich, genau. Ja. Und das mochte ich auch schon nicht.
Das ist aber schon länger her. Das war, glaube ich, auch viel süßer. Also das ist gar nicht so süß. Also eigentlich müsstest du ja Fan dann davon sein.
Ja und nein.
Was jetzt?
Naja, weißt du so, wenn ich sowas trinke, was ja wirklich so einen Junk, wirklich einen Junk-Flavor darstellt, will ich natürlich eigentlich schon so einen fetten Eiweißshake, der eigentlich eher in so eine Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs-Richtung geht. Also so richtig junkig schmeckt.
Ja.
Also so, ich muss es selber probieren. Also du, der Quiz hat so die, wie sagt man? Ey, mein Gehirn, weiß ich jetzt schon, Leute, es wird anstrengend heute mit mir, sorry, jetzt schon dafür. Eigenschaft wollte ich sagen, aber Eigenschaft ist nicht das Wort, das ich suche. Angewohnheit, Gewohnheit, so Gewohnheit, dass er quasi Shakes / Eiweißshakes mit zu viel Flüssigkeit macht. Und dann ist natürlich...
Ist aber hier nicht der... Also ich habe mich ganz streng an die Auflagen gehalten von ESN.
Ja, dass die über Arbeit gehören, das wissen wir ja alle. So.
Habe mich an die Packungsbeilage quasi gehalten.
Ja, aber es ist doch allen klar, dass je weniger Flüssigkeit drin ist, desto cremiger wird das Ganze natürlich. Ist doch vollkommen klar.
Ja, ist halt die Frage, wie sehr will man so einen Pudding trinken oder halt einfach nur so ein Milchshake.
Ja, jedem Tier, ganz genau. So. Jedem Tierchen sei Pläsierchen. Das stimmt natürlich. Aber ich werde mir das auf alle Fälle auch nochmal reinziehen und einfach dann auch nochmal Feedback geben. Jedenfalls, die Verpackung ist crazy, oder? Bleibt die auch so?
Design ist super.
Ja.
Ich denke schon.
Ja.
Da ganz neue Colorways auf einmal.
Also Shoutout ESN, geht da rein und kauft euch was.
Und wenn ihr euch was kauft, dann nutzt den Code MTMT, weil damit spart ihr immer maximal und ihr supportet alles, was wir machen. Ihr wisst Bescheid.
Das ist, finde ich, schon gut. Christopher, du warst ja im Urlaub.
Ja.
Erzähl mal, wie war es denn da?
Meine Empfehlung wäre, wenn man in Urlaub fährt, nicht an einen Ort fährt, wo die größten Unwetter der letzten 30 Jahre gerade herrschen.
Aber das wusstest du ja vorher hoffentlich nicht, oder?
Schon so ein bisschen. Oh, ich habe halt so... Weißt du, mal Wetter gecheckt, hauptsächlich, weil ich halt mit Freunden zusammen war und die waren natürlich neidisch, dass ich im Urlaub bin und dann wollte ich halt so flexen und halt so die Wetter-App zeigen, so hier, guck da fliege ich jetzt hin und dann war das aber gar nicht so ein großer Flex und jetzt ist es, also ich war auf La Gomera und jetzt ist das Wetter da gut, also es ist so.
Ist es die Insel, wo La Gomera herkommt, oder?
Könnte man meinen, aber ich glaube nein, ich glaube da kommt nicht viel her, so. Ja, es war ein bisschen schade. Also total schöne Insel, aber halt blöd so mit den Unwettern. Das war leider ein bisschen schwierig. Und dann natürlich einen Tag nach Abreise wurde das Wetter da gut. Auf den Kanaren allgemein. Ja, das meiste war gesperrt. Meer war zum Beispiel gesperrt. Meer war gesperrt auf der Insel. Das ist natürlich doof, gell, wenn du Strandurlaub machen willst und dann ist Meer gesperrt.
Aber bist du überhaupt so ein Meerwasserhopper?
100%. So, gib mir am besten noch ein paar Wellen,
ja,
mit denen ich kämpfen kann.
Ja.
Und ich bin der glücklichste Mensch und ich bin da wie ein kleines Kind 3 Stunden lang im hüfthohen Wasser und kämpfe mit den Wellen.
Das macht natürlich eigentlich total Sinn, aber ich ohne Schmarrn, ich habe es mir, also ich kann es auch super visualisieren, du halt im hüfthohen Wasser und wild um dich schlagend und so weiter. Aber ich habe, warum auch immer, ich habe dich da nicht hinverortet. Vielleicht auch da ja doch so ein bisschen so zur Abkühlung zwischen den ganzen Dosenbieren und der vielen Sonne und so weiter. Kurze Abkühlung im Wasser.
Eben, klar.
Ja, vollkommen richtig.
Also schwimmen tue ich nicht viel, aber planschen schon. Team planschen. Mhm. Normalerweise, wenn es Meer nicht gesperrt ist. Mhm.
Aber dann warst du ja viel in Gyms, oder?
Einmal. Es war auch ein geiles Gym. Shoutout an das Gym im Valle Grande Rey. Wirklich richtig geiler Laden. Das war sehr gut. Die hatten lauter so richtig alte Maschinen, aber halt gute alte Maschinen. So Gym 80 Zeug und so.
So unkaputtbares Zeug.
Ja, schon. Die hatten eine liegende Beinpresse. Boah, war das ein geiles Teil. Ich habe mich da so gefreut. Es war großartig. Nur Rentner auf der Insel. Auch nur Rentner in dem Gym. Und dann halt meine Freundin und ich da noch zwischendrin. Es war eine super Experience. Und das hat richtig Bock gemacht.
Also viele deutsche RentnerInnen? Oder?
Ja, ja. Die Insel ist fest in der Hand von
deutschen. Hast du auch Trainingsbuddies gehabt? Also deutsche Trainingsbuddies gehabt?
Hatte ich, ja. So einer war so, habe ich gerade so halt mein Ding gemacht an der liegenden Beinpresse und der stand dann schon so awkward irgendwie neben mir. Der hat sich ja nicht getraut, mich anzusprechen. Und dann ist er zur Chefin gegangen, die da halt auch immer so unterwegs war im Gym. Und dann kam die zu mir und hat gefragt, ob er mal kurz darf. Da war ich so, ja klar, ich mache länger Pause so, geh rein. Und dann hat der ältere Herr in meiner Satzpause 3 Sätze gemacht und dann ist er wieder weitergezogen. Mhm. So. Also ich glaube, der muss auch mal so ein bisschen mehr auf Instagram sich anschauen, wie optimales Training funktioniert. Mhm. Natürlich viel zu kurz Pause gemacht und so.
Klar.
Also für Motor Unit Recruitment natürlich alles andere als optimal. Aber ein Haufen fitte Rentner sind da unterwegs, auf jeden Fall. Mhm. Und ein Haufen Wanderbeliever, so. Aber wandern konnte man auch nicht, weil die Wanderwege waren auch alle gesperrt.
Klar.
Meer gesperrt, Wanderwege gesperrt. Und damit sind die zwei Sachen gesperrt, die man halt auf der Insel so macht.
Also hängt man dann alternativ im Gym ab?
Zum Beispiel.
Und fährt sich krasse Gains ein danach?
Oder zippt halt einen Cortado nach dem anderen überdacht, weil es halt alle 15 Minuten immer geregnet hat und so.
Aber du hast ja nicht normale Cortados getrunken, oder? Sondern
Leche con Leche habe ich meistens getrunken.
Geil.
Schon geil.
Mhm. Aber und hast du ihn,
gute Erfindung.
Hast du ihn aufgezwirbelt oder hast du ihn stehen lassen?
Mal so, mal so.
Ah. Mhm.
Aber wenn du ihn halt nicht durchrührst, dann ist halt der letzte Schluck halt purer Zucker.
Prädiabetes.
Ja, ja. Kleiner Zuckerflash. Ja.
Ja, das ist schon eine geile Sache.
Das schon. Wäre mit Sonne noch ein bisschen geiler gewesen. Mhm. Nächstes Mal dann, hoffentlich vielleicht. Wir haben halt auch so Einheimische kennengelernt und die eine ist halt groß geworden auf der Insel und meinte so, also sie war so, Ende 20 wahrscheinlich, und die meinte, ja, so schlimm war das hier noch nie zu der Jahreszeit.
Hab ich noch nie erlebt, so.
Cool.
Ja, das ist natürlich doof. Das ist wirklich doof. Naja, Edith ist, ja, genau.
Dings. Shoutout an Luca übrigens. Luca, falls du das hörst, habe ich gefreut, dich kennenzulernen, weil wie das halt immer so ist, du weißt ja, du kennst es ja auch, wenn man im Urlaub ist, irgendwer erkennt einen dann, völlig random. Und in dem Fall war das der Luca, das war lustig.
Im Gym oder im Café?
Nee, draußen. Da war dann so Überschwemmung, also da kommt dann halt so das ganze Wasser, das Tal runtergelaufen und fließt dann unten ins Meer. Und es war so zwischen den zwei Dorfteilen, gab es so eine lange Strandpromenade. Und da ist halt dieser Fluss dann auf einmal durchgeflossen. Das heißt, man konnte auch jetzt nicht ohne nass zu werden eigentlich von dem einen Teil vom Ort in den anderen. Mhm. Und wir saßen dann so oben und haben uns so angeguckt, wie Leute so diese Challenge bewältigen, da halt rüberzukommen. Weil da gab es so ein Geländer und dann sind Leute so Spider-Man-mäßig so an dem Geländer so entlang, weißt du, damit sie trocken bleiben. Manche haben einfach Schuhe ausgezogen, sind durchgewartet und so. Und wir haben uns so reingezogen und dann kam so eine Gruppe und dann waren wir so, ja, die machen das ganz gut, gell? Und die Mädels sind so Spider-Man-mäßig am Geländer entlang entlang geklettert und Luca war so, der, nee, hat sich die Schuhe einfach ausgezogen, das ganze Gepäck genommen und ist halt so durchgewartet. Und wir haben uns das so reingezogen und dann eben hat er mich angesprochen, als wir uns danach unten auf der Straße dann da irgendwie so aneinander vorbeigelaufen sind. Und dann habe ich den Typen halt auch noch, ich glaube, 5-mal getroffen. Mhm. So, ich meine, ist keine große Insel ist und so, aber es war wirklich so am Tag danach nochmal random getroffen. Dann waren wir erst woanders, dann sind wir da nochmal hingefahren für so eine Whale-Watching-Tour. Da auch noch 2-mal getroffen natürlich.
Also, Whale?
Ja, beziehungsweise Delfin.
Und habt ihr welche gesehen?
Wir haben Delfine gesehen, das war ziemlich krass.
Mhm. Sind, sind die dann angelockt oder sind die da immer?
Nee, die wohnen da, die sind da. Die werden nicht angelockt. Also es war so ganz kleines Boot, 10 Leute, nicht so kommerziell und bla, sondern war denen auch sehr wichtig, dass das eben respektvoll passiert und die haben da eine, wie heißt denn das, eine Gang, ich glaube Grindwale, die sind da wirklich Locals und dann halt so Delfine, die da immer irgendwie durchziehen und dran vorbeiziehen und so und ja, das war cool, das war auch der einzige Tag, wo wir Glück mit dem Wetter hatten zum Glück.
Die sind dann auch so rausgeflippert.
Die sind tatsächlich auch rausgesprungen, die haben eine richtig krasse Show gemacht, also die schwimmen dann so mit dem Boot mit und so, gucken dann auch so hoch, gucken dich so an. und jumpen dann da auch raus und so. Das war abgefahren. Krasse Athleten, Mann. Mhm. Krasse Torpedos.
Mhm. Die sind krass. Ja, cool.
Und da habe ich dann so ein Fake Tan bekommen, weil ich halt so, weißt du, einen Nachmittag Sonne hatte auf dem Deck von diesem kleinen Boot. Und das ist aber halt so, der ist dann halt nach 2 Tagen wieder weg natürlich.
Nein. Das hat man schon gesehen. Wir hatten ja am Wochenende auch Seminar und
ja, da hatte ich noch einen, jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Doch. Man sieht das schon noch. Okay. Genau, am Seminar hat man schon gesehen, dass du in der Sonne warst, definitiv. Wie war denn das so, Seminar, für dich? Das ist ja nach längerer Zeit, hatten wir mal wieder eins.
Das letzte war letzten Oktober, glaube ich. Mhm. Ja, war cool, war super. Super Wochenende, ganz smooth alles gelaufen. Sehr entspannte Gruppe gewesen, so. Klassisch, sehr heterogen, so wie immer bei unseren Seminaren. Also ich hatte ein gutes Wochenende. Es war natürlich auch so, es ist Donnerstagabend zurückgekommen, dann Freitag habe ich mir irgendwie mal so Präsentation angeschaut, so was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und dann gleich rein, Samstag, Sonntag, bam, bam, bam. Deswegen war ich am Montag auch ein bisschen K.O. Aber ja, es war gut, oder? Wie fandest du es?
Naja, wir haben ja schon festgestellt, dass es eigentlich so vom Vibe her eine der entspanntesten Gruppen überhaupt war. So, würde ich sagen. Super trinkfest auch. Also, Gerd Thilo, das nächste Mal brauchen wir wieder mehr.
Also, Kiste mehr Wein, ja.
Komplett Prosecco geleert, Wein auch geleert, aber du hattest halt durch, deswegen war der Wein halt auch irgendwie weg. So, obwohl JDB gar nicht am Start war, der normalerweise dafür sorgt, dass unsere Gläser immer gefüllt sind, egal wo wir sitzen.
Herr Tim hat es aber dann schon auch ganz gut gemacht.
Herr Tim hat es dann auch gecheckt, ganz genau. So, also ich fand es auch gut. Essen war natürlich genial. Also ich habe mich tatsächlich wieder so auf das Curry gefreut, weil wir es eben schon fast ein halbes Jahr nicht mehr hatten.
Ich habe gestern noch den Rest weggesnackt.
Oh, so gut. Da habe ich ja auch noch das Beef mit reingeschmissen.
Ah, ist mir gar nicht aufgefallen.
Shoutout Barbara, danke dafür. Wir haben jetzt am Wochenende mal das Beef aufgetaut, was du uns mal vakuumiert überlassen hattest. Das war auch köstlich.
Miam, 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 miam.
Also es war sehr, sehr gut. Ja, Seminare. Wir haben tatsächlich nur noch einen Seminartermin, richtig? Dieses Jahr.
Also, bis jetzt haben wir nur noch einen angesetzt.
Ja. Also bei uns hausintern.
Wir sind auch am Überlegen, ob wir irgendwo noch extern in einer anderen Stadt eins machen, aber da gibt es noch keine konkreten Pläne.
Ja, das wird es wahrscheinlich schon geben. Ich bin, Shoutout Isaiah, gell, wenn du das hörst, reiß dich zusammen und gib mal Feedback. Also vielleicht in Berlin. Da müssen wir einfach mal schauen.
24. 25. Oktober ist das nächste Seminar angesetzt. Da sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Kommt rein, kommt vorbei. Hm. Für die MTMT Live-Seminar-Experience.
Es lohnt sich immer.
Und bevor wir jetzt reingehen, weil es ja eine Q&A-Folge, natürlich wurde auch das Mittagessen wieder von Löwenanteil gesponsert auf dem Seminar. Unsere Sponsoren, die geben schon auch immer Gas. Also ESN schickt immer Goodie-Bags für alle Teilnehmer und Mittagessen eben Shoutout Löwenanteil, Code MTMT, ihr spart immer 10% auf alle Sachen von Löwenanteil. Da sind immer alle sehr happy. Und natürlich machen wir auch immer noch so eine kleine Minibar mit so Toppings zum Löwenanteil. Auch wichtig. So ist ja frischer Koriander, paar Cashews, Laugamar natürlich, Dings, wie heißt es? Schmand. Gerät. Chilis und so.
Ihr könnt übrigens den Schmand auch dem Thilo abkaufen, weil der Thilo
kauft immer so 50 Becher Schmand.
Genau.
Ja, aber jetzt hast du wieder eine Grundlage für Shakes.
Das stimmt.
Für die nächsten paar Monate.
Das stimmt. Das stimmt.
Weil eben braucht immer eine Fettbasis, wenn ihr einen Andi fragt für einen guten Shake.
Ich hätte gestern, und ich merke es jetzt gerade wieder, ich habe gestern so scharf gegessen, Lamm Winderloo, da hätte ich quasi auch ein bisschen Schmand oder Joghurt gebraucht.
Dann, das hätte es vielleicht ein bisschen gedämpft.
Boah, ich sag's euch, vielleicht muss ich zwischendrin kurz Ciao sagen. Aber wir gehen jetzt rein.
Wir gehen rein.
Der Gregor schreibt, Moin, ihr beiden. Ich hatte mir vor kurzem nach langem mal was von Athleen X, heißt es so, angesehen, Klammer auf.
Jeff Cavalier oder was? Gibt's den noch?
Wohlwissend, dass ich viel nicht mehr zustimmen werde, Klammer zu. Es ging um das übliche Thema der Übungen, die man nicht machen sollte. Früher in meiner Anfangszeit als Physio, so vor 5 bis 6 Jahren, habe ich vieles so geglaubt, ohne es groß zu hinterfragen. Getreu nach dem Motto, der Jeff, also Jeff Cavaliere, ist ja selbst Physio, dann muss er ja einen gewissen Wert haben. Heute mit ganz anderem Verständnis für Bewegung und Training und der Fähigkeit, mir meine eigenen Schlüsse anhand von Grundprinzipien und anderer Erklärungsmodelle zu ziehen, betrachte ich so manche Übungen auch in ganz anderem Licht. Paradebeispiel wären Flies mit Kurzhanteln. Früher waren die noch aufgrund des Hebels Gift für die vordere Gelenkkapsel. Heute sind sie für mich ein nützliches Tool in der Therapie, um ohne großen Aufwand an Gewicht mit dem unteren Teil der Bewegung die Pecs in eine exzentrische Orientierung zu bringen. Zu der eigentlichen Frage, gibt es in ähnlicher Form auch Persönlichkeiten, Übungen und so weiter, wo sich eure Haltung quasi um 180 Grad gedreht hat? Beste Grüße aus dem Norden, Gregor. Wer ist dieser Jeff Cavaliere?
Athleen X, du kennst ja wohl Athleen X.
Wie schaut der aus?
Das ist so ein dünner, kleiner Ami, der immer oben ohne in seinen YouTube-Videos rumturnt und dir erzählt, was alles deine Gains killt.
Ist es so ein, ist es diese Mischung aus...
So einem harten, eckigen Gesicht.
So John Stockton und also so Ami-mäßig, also auch so ein Seitenscheitel, oder? So einen schwarzen Seitenscheitel hatte der, oder?
Ja.
Schon so der Dude. Ja, dann kenne ich den schon.
Athleen X halt.
Ja. Sorry, Prost.
Also die Frage ist...
Übungen oder Persönlichkeiten, wo wir unsere Haltung gegenüber um 180 Grad gedreht haben.
Boah, ja, ich glaube, da gibt es ziemlich viel. Die Frage ist nur, ob mir jetzt da so viel einfällt. Also das, was als allererstes in meinen Kopf reinkommt, ist erstmal nichts, weil ich meinen Faden verloren habe.
Übungen.
Ja, also so dieses ganze Stuart McGill, neutrale Wirbelsäule und wir trainieren den Rumpf nur mit Anti-Extension, Anti-Rotation und so Sachen. Das hat sich tatsächlich um genau 180 Grad gedreht, wo ich inzwischen viel mehr Wert drauf lege, dass die Wirbelsäule und der Brustkorb sich halt bewegen unter Last, statt nicht bewegen unter Last. Das hat sich stark verändert. Ich glaube auch so diese ganze... so PRI-Nummer und so weiter, also wo wir halt irgendwie eine Zeit lang dachten, so okay, wir müssen das unbedingt lernen und das ist das Wichtigste überhaupt für alle Kunden. Das hat sich wieder stark relativiert, aber das ist jetzt keine 180-Grad-Wende.
Ja, vielleicht.
Vielleicht nur 90 Grad oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube von der Grundaussage her schon 180 Grad. Also es gab ja schon eine Zeit, also ich nehme dich als Beispiel, wo du irgendwelche Drills gemacht hast, gedacht hast, so wow, krass, neutral und jetzt kann ich draufballern so. Also so dieser Belief, dass man so eine Grundsätzlichkeit schaffen muss, um sich überhaupt darauf progressiv verändern oder belasten zu können. Und ich glaube, also deswegen sind es vielleicht dann doch nur 90 oder vielleicht sind es auch gar keine Grad. Ich glaube, dass so diese, das Verständnis der Zusammenhänge von PRI gut geschult wurde und dass wir aber am Ende von vornherein immer schon gewisse Facetten von PRI stark abgelehnt haben, weil wir einfach ein ganz anderes Naturell als Menschen darstellen.
Ja, deswegen war es wahrscheinlich auch kein 180-Grad-Turn, weil wir da ja auch nie komplett drin waren. Genau. So. Aber wo wir halt wirklich komplett drin waren, war echt so diese Stuart McGill, neutrale Wirbelsäule, Core-Training-Schiene, so. Auch so Joint-by-Joint-Approach ist so eine Sache. Das waren wirklich eine absolute Grundlage in meinem Denken und in meinem Modell, weil es halt so herrlich einfach war. Das habe ich damals, ich glaube, von Charlie Weingorf gelernt. Und da bin ich halt auch, also daran glaube ich überhaupt nicht mehr. So, by the way, immer noch Shoutout, Charlie Weingorf ist ein geiler Typ. Und das, ich weiß noch, dieses Seminar, was ich mir damals angeschaut habe, das hat mir auch relativ viel gebracht. Und es war irgendwie eine gute Grundlage und ein guter Startpunkt. Aber davon oder darüber hinaus haben wir uns zum Glück weiterentwickelt und auch ich persönlich mich so weit, dass ich den Joint-by-Joint-Approach auch irgendwie als öfter mal als Beispiel nehme, wie man es vielleicht nicht denken sollte. Mhm. Also wie man Bewegung nicht denken sollte.
Mhm. Ich würde vielleicht, also so ganz grundsätzlich, weil es so dürr ist, aber wir gar nicht dahin schauen, ich würde vielleicht einfach generell sagen, dass Bewegungsfertigkeiten von Menschen aufgrund von Krafttrainingsübungen zu bewerten. Da kam ich ganz stark her, also so zum Beispiel, wenn jemand nicht squatten konnte und squatten bedeutet quasi einen Backsquat und die Fersen sich vom Boden gelöst haben, dann zu sagen zum Beispiel, dass dieser Mensch eine schlechte Sprunggelenksmobilität hat.
Und sich auch allgemein schlecht halt nicht gut bewegen kann. So.
Ja, also alles davon ableitbar. Ich meine, das ist ja eine Zeit, wo ich extrem herkomme. Und so, was ja jetzt quasi die Inhaltlichkeit, das prinzipienbasierte Denken von MTMT auch ausmacht. Also das ist schon einfach ein wirklicher 180-Grad-Turn.
Den hat ja auch der Gregor die Frage gestellt, oder? Den hat er auch gemacht, dass er inzwischen eben Dinge prinzipienbasiert betrachtet. Und das ist halt ein krasser Gamechanger. Also wenn du davor eben so methodenbasiert denkst und so weiter, dann ist es, glaube ich, ein 180-Grad-Turn, wenn man anfängt, wirklich prinzipienbasiert zu denken und zu arbeiten und zu lernen auch. So, das hat irgendwann halt auch mal angefangen, gell? Das war auch nicht immer so. Also ich habe früher auch immer nur mir Content reingezogen, keine Ahnung, wird dein Bankdrücken besser und deine Kniebeuge besser und dein Kreuzheben besser und so weiter. Also immer nur versucht, über Methoden zu lernen und nie die Prinzipien hinter Methoden verstanden. Mhm. Und das ist wahrscheinlich jetzt so rausgezoomt die allergrößte Veränderung und der größte Gamechanger, den es so gab über die letzten Jahre.
Ja, absolut. Und eben, also nochmal quasi so praktisch formuliert vielleicht, das, was ich gerade schon gesagt habe, also so anzufangen, wovon wir ja immer sprechen und wo wir ja in der Vergangenheit, ich glaube heutzutage gar nicht mehr sogar, aber in der Vergangenheit wurden wir ja schon oft angefeindet oder belächelt, wenn wir gesagt haben, so hey, wir schauen uns halt echte menschliche Bewegung an. So, wir haben da ja auch intern viel darüber diskutiert, muss man das überhaupt so nennen? So, aber es geht halt einfach um Gehen und Atmen am Ende des Tages. Und so Rückschlüsse über Bewegungsfertigkeiten von Menschen darauf zu beziehen und nicht eben auf Krafttrainingsübungen im Gym, die halt bilateral und sagittal sind. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil das macht es eigentlich aus, oder? Das ist so der größte 180 überhaupt.
Halt eine ganz andere Grundlage zu haben für das Denken und auch dann die Anwendung von Bewegung im Training.
Gibt es noch irgendeine Übung jetzt per se, wo du sagst so, eh nicht, gell? Man entdeckt immer wieder neue Übungen für sich, die man vielleicht in der Vergangenheit nicht gut fand oder
das, ich meine, gerade bei Übungen ist ja auch die Sache, wenn du anfängst, Bewegung wirklich zu verstehen, dann musst du auch keine einzelne Übung verurteilen oder sagen, eben Backsquats sind schlecht und ich mache nie wieder Backsquats oder Langhantelkreuzheben ist schlecht, sondern dein Repertoire wächst halt einfach und du erweiterst es und denkst es weiter und entwickelst es weiter. Und da geht es nicht darum, dass gewisse Übungen, also Anwendungen von Bewegung einfach irgendwie dann, weiß ich nicht, schlecht sind und andere besser sind, sondern du siehst halt einfach Übungen, für was sie halt sind. So. Eine spezifische Bewegungsform mit gewissen, keine Ahnung, biomechanischen Grundlagen, anatomischen Voraussetzungen, die man irgendwie vielleicht erfüllt oder nicht erfüllt, bla 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 bla. Mhm.
Ja, aber spannend. Gehen wir mal weiter. Maxi, Shoutout. Ich habe oft nach schweren Weighted Dips Schmerzen im Bereich der linken Schlüsselbeins. Woher kann das kommen? Sind wir da überhaupt richtig? Ja, sind wir.
Ja, woher kann das kommen? Kriegst du natürlich eine allgemeine Antwort drauf. Es liegt wahrscheinlich daran, dass der Rhythmus von deinem Schulterkomplex nicht optimal abläuft bei deinen Dips. Und gerade wenn das halt bei schweren Dips aufkommt, das Problem, dann ist es wahrscheinlich ein Lastverteilungsproblem. Ums Schlüsselbein rum, also es wird wahrscheinlich dein SC- oder AC-Gelenk sein, was halt irgendwie beleidigt ist. Und das könnte daran liegen, dass halt so diese Einheit, weil der Schulterkomplex sind ja quasi vier Gelenke. Du hast dein tatsächliches Schultergelenk, also das Gelenk zwischen Schulterblatt und Oberarmkopf. Dann hast du eben das AC-Gelenk, das Gelenk zwischen deinem Schulterblatt und deinem Schlüsselbein. Und das SC-Gelenk, das Gelenk zwischen deinem Schlüsselbein und dem Brustbein. Und dann hast du noch das Gelenk zwischen deinem Schulterblatt und deinem Brustkorb. Und diese vier Gelenke müssen halt irgendwie als Einheit integriert gut miteinander funktionieren. Und wenn da halt irgendwas nicht passt, so, dann wird vielleicht in deinem Fall das AC- oder SC-Gelenk so ein bisschen überlastet, weil vielleicht andere Teile dieses Komplexes nicht ihren Job gut machen, nennen wir es mal so. Und das merkst du dann, wenn du das System halt schwer belastest. So.
Also, wenn du mich fragst, liegt es natürlich ganz klar am Right BC-Pattern.
Genau.
Ist ja vollkommen klar. Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Also alles, was der Quiz gesagt hat, ist natürlich richtig. Dann würde man vielleicht noch Load Management auch irgendwie in Betracht ziehen können, was du ja auch schon teilweise hast. Aber tatsächlich ist es so eine ganz anekdotische, subjektive Erfahrung, die ich mache, dass jetzt, ob man es jetzt Right BC-Pattern nennt oder was auch immer, aber so diese, der Brustkorb ist gerade was die Pecs anbelangt, auf der rechten Seite eher compressed, also gerade Pec Minor. Und ich sehe immer wieder Bilder von Leuten, die zum Beispiel Kurzhanteldrücken machen, aber auch Langhanteldrücken machen, die auf eine gewisse Art und Weise auf der Bank liegen. Das heißt, die rechte Seite ist quasi eher angenähert, also lateral flektierter, compresster eben. Und diese Tatsache bringt letztendlich eine größere Bewegungsamplitude auf die linke Seite, auf die linken Pecs, auf den linken vorderen Delta etc. etc. Das heißt, eine Überlegung von mir ist bei sowas immer, dass quasi die linke Seite mehr Stress abbekommt. Also einfach mehr Load, dadurch, dass einfach die Strecke, die die Muskelfasern an Vordehnung erfahren, viel, viel größer ist. Und das ist für mich so eine Sache, die ich gerade bei Dips auch an mir selber spüre. Also wo ist der Körper hingeneigt bzw. hinrotiert und wo spüre ich, also gerade bei Dips kann man das sehr, sehr gut machen, wo spüre ich mehr Arbeit, und das ist immer die linke Seite. Das könnte auch so ein Punkt sein, warum letztendlich halt eben diese Strukturen mehr Load abbekommen. Und dann quasi die biomechanische Ableitung davon ist genau das, was der Quiz sagt. Also, um jetzt handlungsspezifisch dir irgendwas mitzugeben, ich würde mal vielleicht versuchen, so ein inneres Bild, gerade wenn du deine Warm-ups machst in den Dips, also eben Körpergewicht, dass du da mal schaust, wie du deinen Körper einstellst. Also versuchen vielleicht mal die rechte Seite zu expandieren, also da proaktiv mehr Luft hinzuschicken und vielleicht diese Position zu halten. Und das ist halt absolutes Nerdtum von mir, aber erstens macht es Spaß und zweitens könntest du mal ausprobieren, was passiert, wenn du es machst.
Ja, Dips sind halt auch echt eine anspruchsvolle Bewegung. Also Ich würde da auch mal über Range of Motion nachdenken, weil Dips so eine Übung sind, wo man halt oft sieht, dass Leute mehr Range of Nutzen, mehr Range of Motion nutzen, als sie authentisch zur Verfügung haben. Mhm. Und dann passieren halt kompensatorische Bewegungen im Schultergürtel, weil man tiefer geht, als es so deine Range eben eigentlich hergibt. Und das könnte auch ein Thema sein. Also gerade bei Dips finde ich es wichtig, dass man die Range eben anpasst an die Kapazitäten, die man tatsächlich hat, gerade wenn man die halt schwer trainiert. Mhm. Also diese tiefe Schulterextension, die ist tricky für viele Leute. So. Ja, also einige Gründe, warum sein kann, dass eben da mehr Load ankommt, als du handeln kannst im Moment.
Mhm. Spannend. Alessandro schreibt uns: Hey Boys, ich höre euren Podcast schon länger und feiere euren Content sehr. Ich beschäftige mich auch viel mit der MTMT-Methode, also erstmal Big Props für eure Arbeit. Mich beschäftigt gerade eine Frage zum Thema Schmerzskala. Als Physio nutze ich die NRS total oft und finde sie auch praktisch und zeitsparend. Gleichzeitig frage ich mich aber, ist das wirklich ein langfristig sinnvolles Tool für die Behandlung meiner Patienten? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir durch die Nutzung einer Zahl den Schmerz zu stark mechanisieren. Also, dass wir ihn unbewusst auf etwas Messbares reduzieren, wie einen Wert, den man einfach hoch oder runter regelt. Natürlich ist die Skala subjektiv und wird vom Patienten selbst vorgegeben. Es ist also immer seine Zahl. Aber eine 4 erzählt mir nichts über seine Angst, Frustration oder den Kontext. Wir Menschen haben ja Sprache. Wir können über Schmerz sprechen, ihn beschreiben und ihm Bedeutung geben. Und dieses Gespräch selbst, dieses gemeinsame Reflektieren, konfrontiert den Patienten bereits mit seinem Schmerz und verändert vielleicht auch seine Beziehung dazu. Deshalb frage ich mich, sollten wir die Schmerzskala weiterhin so selbstverständlich benutzen? Hat sie wirklich ihren Platz in der Behandlung von Menschen? Entfernen wir uns damit nicht ein Stück vom biopsychosozialen Modell oder sollten wir sie sogar komplett abschaffen? Wie seht ihr das?
Also erstmal würde ich sagen, da stecken schon ein paar sehr gute Gedanken drin in der Frage. Komplett abschaffen muss man sie nicht. Das ist halt wie so oft bei allen möglichen Methoden und Dingen, die wir so anwenden. Es ist halt ein Werkzeug, das wir nutzen können. Von dem sollten wir aber, also sollte man als Physio, glaube ich, seine Arbeit in der Behandlung von Patienten halt nicht, ja, davon sollte man seine Arbeit nicht abhängig machen. Also das ist halt ein Werkzeug, das man halt einsetzen sollte, wenn es passt, und wenn es nicht passt, dann halt nicht. Mhm. Und dann alles, was drinsteht in der Frage, so, wir können ja reden mit Menschen. Und wenn wir irgendwie daran interessiert sind, dass es den Leuten wirklich besser geht, dann werden wir das auch tun und halt kommunizieren. Und nicht nur nach jeder Übung einmal kurz fragen, wo der Schmerz ist auf einer Skala von 1 bis 10. Also irgendwie so, gibt es Leute, die so arbeiten? Ich hoffe nicht. Aber es ist halt so, ja, benutze sie, wenn es Sinn macht. Und wenn nicht, dann nicht, weil du hast total recht mit allem, was du sagst. So. Ich meine, ich bin kein Physio, aber ich benutze es sehr, sehr selten, dass ich irgendwie danach frage, wie ist der Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10. Weil damit gibt es halt einfach ganz, ganz viele Probleme auch. Also wie du sagst, so, es ist eine subjektive Wahrnehmung von deinem Gegenüber. Das heißt, das gibt dir halt auch nur bedingt wirklich Informationen als Therapeut. Das darf man auch nicht vergessen. So, man muss es immer noch irgendwie einordnen in den Kontext des Menschen, von dem das kommt und der Situation, in der der Mensch gerade steckt. Und so weiter und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Schmerzproblematiken, wo es mehr Sinn macht, eine Schmerzskala zu verwenden, und andere Schmerzproblematiken, wo es weniger Sinn macht. So, wenn du jetzt sowas hast wie eine Patellatendinopathie oder so, dann macht es Sinn, weil das ist quasi immer, das ist immer der gleiche Schmerz, mehr oder weniger. Es ist diese Struktur, und damit kannst du dann so vielleicht auch dein Load-Management steuern durch eine Schmerzskala. kannst wichtige Dinge lernen für die Trainingsplanung, für die Intensität und so weiter und so weiter. Und andere Dinge, die viel unspezifischer sind, also andere Schmerzproblematiken, die viel unspezifischer sind als jetzt eine Patellatendinopathie, da macht es dann schon viel weniger Sinn, weil halt einfach Dinge nicht standardisiert sind und so weiter. Mhm. Ja.
Also geht es schon auch darum zu unterscheiden, was für eine Art von Problematik habe ich vor mir?
So? Ja, unbedingt.
Akut versus degenerativ zum Beispiel oder so? Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, also alles, was du gesagt hast, ist eigentlich so die Antwort auf die Frage, alles, was da drin steht, finde ich. Ich glaube, dass es einfach so abhängig ist von, auch von der Education, die man selbst durchlaufen hat, oder? Also welche Fertigkeiten habe ich mir überhaupt angeeignet, weil du sprichst vom biopsychosozialen Modell. Also wie sehr habe ich überhaupt die Möglichkeit in meiner Kommunikation mit dem Menschen, mit dem ich arbeite, in so eine Richtung zu gehen im Gespräch. Und habe ich auch die Motivation, das überhaupt zu tun? Das sind, glaube ich, zwei so Dinge, die total wichtig sind. Also wenn du das selber so auflistest, dann gehe ich davon aus, dass du das selbst eben machst und dir nicht nur theoretische Gedanken darüber machst, sondern dass du wahrscheinlich in deiner Arbeit genau diese Gedanken mit einfließen lässt. Ich habe aber auch genügend Gespräche mit Leuten, denen ich diesen Skill und auch diese Motivation nicht zusprechen würde. Wo es einfach so ist, dass ich mir denke, so, warum bist du überhaupt in einem Heilberuf gelandet, wenn ich dir, und vielleicht ist es auch total anmaßend von mir, aber das ist nun mal einfach mal jetzt mal meine subjektive Feststellung, nicht zuspreche, dass du das wirklich kannst bzw. willst. Und dann ist es vielleicht einfach für Menschen durchaus, also für uns Therapeuten, Trainer, durchaus ein probates Mittel mit einer Schmerzskala oder was auch immer zu arbeiten, um irgendwie eine Orientierungsmöglichkeit zu haben. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, den ich ja immer wieder aufbringe. Für mich ist die Differenzierung eben zwischen vielleicht gut und sehr gut genau da. Also wenn ich nur mit einer Schmerzskala arbeite, dann gehe ich davon aus, dass ich nie mein finales Potenzial ausschöpfe als Therapeut oder Trainerin. Also alles, was du gesagt hast, ist die Antwort auf deine Frage. Aber nochmal, um das nochmal abzuschließen und festzuhalten, ich denke, dass Ausbildungsinhalte sich wahrscheinlich dahingehend auch verändern müssen, dass man nicht nur Faktisches, eben Zählbares bringt und lehrt, sondern einfach, was sagen wir immer wieder, Kommunikationsskills und auch die Motivation zu kommunizieren.
Wir müssen halt vorsichtig sein, dass wir uns nicht eine Geschichte erzählen, die unsere Arbeit vermeintlich leichter macht. Und das geht ganz viel in die Richtung von datengetriebenem Training, datengetriebener Therapie. Wir denken irgendwie, die Antwort auf unsere Probleme ist irgendwas, was uns einen vermeintlich objektiven Wert gibt, so sei es unsere Whoop-Armband oder unsere Uhr, die wir tragen, die uns irgendwelche Zahlen ausspuckt und so weiter. Und dann versuchen wir irgendwie unsere Gesundheit festzumachen an diesen Zahlen, die da rauskommen. Und das ist halt problematisch. Und in der gleichen Ecke sehe ich auch sowas, wenn wir halt dann irgendwie denken, dass es erstens halt ein objektiver Wert ist, so eine Zahl. Und dann auch die Steuerung vom gesamten Trainingsprozess nur davon abhängig machen. Mhm. Dann ist das sehr, sehr problematisch und ja, das wollte ich abschließend noch loswerden, weil diese ganze vermeintlich zahlengetriebene, datengetriebene Belastungssteuerung und so weiter hat halt auch offensichtliche Schwächen, die uns bewusst sein müssen. Sonst so tappen wir da in eine Falle.
Jona, hallo ihr beiden. Ich meine, irgendwann mal von euch gehört zu haben, dass der BMI bei Kraftsportlern keinen Sinn ergibt. Aber gleichzeitig sagt ihr doch, dass es ein zu viel an Muskelmasse gibt, oder? Das sag, wenn dann ich, der Quise sagt das bestimmt nicht. So. Spricht das nicht dafür, sich doch wieder am BMI zu orientieren? Kann so gesehen doch ein guter Richtwert sein. Weil ein zu viel an Muskelmasse zwar deutlich besser als ein zu viel an Fett ist, aber auch einen höheren Grundumsatz, mehr Nahrungsbedarf, mehr Stoffwechselbelastung und mehr Kosten ohne funktionalen Mehrwert bedeutet. Das ist ein langer Satz. Ich bin im Moment ein bisschen am Sparen und habe mir ausgerechnet, dass 10 Kilo Muskelmasse, die man zusätzlich unterhalten muss, locker 50 Euro im Monat kosten.
Geil, Mann. Oh. Ja, hey, Leute.
Ja.
So, a lot of muscles in this economy.
Ja, aber ihr wisst ja, Code MTMT bei ESN, da spart ihr maximal. Okay, ich glaube, ich muss nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden.
Also die Frage ist nach dem BMI, ob der nicht doch gut ist, weil, also dann ist ja erstmal die Hypothese, dass es ein zu viel an Muskelmasse gibt,
okay, alles klar,
und so weiter und so weiter. Ja, Mai, BMI kommt halt drauf an, auf wen du ihn anwendest. Eben, wir werden alle am oberen Bereich irgendwie kratzen von Richtung Übergewicht, obwohl wir eine sehr gesunde Körperkomposition haben. Das ist halt die Schwäche vom BMI. Aber wenn du den BMI auf jemanden überträgst, der halt inaktiv ist und nicht viele Muskelmasse hat, so, dann bildet der natürlich auch was ab. So, ich glaube, was wichtiger ist als BMI, ist Waist-to-Hip-Ratio. Mhm. So, das ist auch leicht zu bestimmen. Also das ist quasi dein Taillenumfang geteilt durch deinen Hüftumfang. Mhm. Genau. Und hoffentlich kommt dann ein Wert raus, der kleiner ist als 1. Mhm. Das ist eine gute Guideline, finde ich. Und das ist ein Wert, der sinnvoller ist. Also ist ja auch so die Frage, für was? So ist halt ein Indikator für Gesundheit am Ende des Tages.
Es geht nur ums Sparen.
Es geht nur ums Sparen. ja, keine Ahnung, also BMI kratzt mich halt einfach nicht so. Ich finde überhaupt keine Anwendung in meiner Welt. Mhm. So.
Hat's auch noch nie.
Hat's auch noch nie, wird's auch wahrscheinlich nie. Aber gut, das ist ja nur meine kleine Welt und meine Erfahrung und so. Aber was auf jeden Fall eine Rolle spielt, was halt auch in unserer Testbatterie, wenn wir Körperfettanteil testen mit Kalipermetrie und so weiter, was da auf jeden Fall drin ist, ist eben diese Waist-to-Hip-Ratio. Vielleicht beschäftigst du dich damit mal und hier die Frage, ob es zu viel Muskelmasse gibt und so weiter und ab wann ist es zu viel, wir haben schon mal irgendwie drüber geredet, aber es ist halt auch ein schwieriges Thema so. Und es geht, glaube ich, nicht darum, dass wirklich Muskeln irgendwann ungesund werden, sondern vielleicht die Dinge, die du tust, um dieses immer mehr an Muskelmasse zu bekommen, dass das halt einfach negative Nebeneffekte mit sich bringt. Wie zum Beispiel Steroidmissbrauch. So, da kriegst du dann toll mehr Muskeln, aber ist halt nicht unbedingt gesund. Also das als extrem, aber das gilt auch für einen Natural-Athleten wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt. Und was halt auf jeden Fall passiert, sind halt diminishing returns. So ab einem, und ich glaube, die kommen schon relativ früh. So. Bedeutet, du kriegst nicht mehr den gleichen Return, obwohl du das gleiche investierst. So, du steckst unfassbar viel Arbeit rein und ab einem gewissen Punkt ist halt das Mehr an Muskelmasse, was du dadurch bekommst, verschwindend gering. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Überlegung für alle, die halt mit ganz normalen Leuten arbeiten im Training. Und natürlich ist es wichtig, dass Leute Muskeln aufbauen. So, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist unfassbar wichtig. So, Muskulatur ist ein unser größtes Organ. Und da geht es nicht nur um funktionelle Faktoren im Sinne von Bewegung, sondern halt auch um Stoffwechselgesundheit und so weiter und so weiter. Aber gut, das ist irgendwie alles ein anderes Thema. So, glaube ich. Also, weiß ich nicht. BMI. Couldn't care less eigentlich. Aber um einem übergewichtigen Menschen irgendwie in der Zahl zu zeigen, wie übergewichtig er oder sie ist, ist es vielleicht wertvoll.
Oder auch nicht, weil muss man das überhaupt?
Oder auch nicht, ja.
Genau.
Also weißt du, wenn es zum Beispiel um Abnehmen geht, dann gibt es auch wieder andere Dinge, die du messen kannst, um den Progress zu tracken.
Ja. Definitiv.
Die mehr Sinn machen als ein BMI.
Ja.
Aber ja, Krankenkassen arbeiten, glaube ich, immer noch damit.
Lieben diesen Trick.
Lieben den Trick. So, da regt sich der Rob immer drüber auf, dass er schon wieder in irgendeine irgendwo eingeordnet wurde. Er ist gefährdet, ja, weil sein BMI ist so hoch. So, ja. Schaut euch den Typen mal an.
He's a different human being, man.
Ja, built different halt einfach.
Ja, built so different.
Das müsst ihr beachten, wenn ihr seinen BMI-Wert bekommt.
Ja. Ich glaube aber, um die Frage nochmal in den Kontext des Sparens auch zu setzen, das ist ja, glaube ich, schon auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Und das ist schon eine Diskussion, die wir ja auch immer wieder führen. Ich glaube so, wenn wir sagen, man kann nicht zu viele Muskeln haben, also jetzt, um jetzt mal deine Haltung einzunehmen, dann ist es erstmal so, dass die meisten halt zu wenig haben. So, also, ja, also gerade von unseren Kunden und Kundinnen. Wenn wir branchenspezifisch irgendwie argumentieren, also gerade was du gemacht hast, also so im Bodybuilding vor allem, dann ist es ja das andere Extrem auf diesem Spektrum logischerweise. Aber wenn es erstmal
darüber muss man eigentlich gar nicht reden.
Nein, muss man gar nicht reden. Aber wenn wir erstmal darüber reden, mit wem wir normalerweise arbeiten, also wir im Personal Training, das sind einfach in Anführungsstrichen normale Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, diesem Fitnesswahn, sage ich mit Absicht, zu verfallen. Das heißt, die wollen gesund sein, die wollen ein besseres Leben führen. Da ist Training nicht Selbstzweck, sondern definitiv Mittel zum Zweck. Und diese Menschen haben eher das Problem, dass sie zu wenig Muskeln haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, so niemand von diesen Menschen läuft Gefahr, zu viel Muskeln aufzubauen. Absolut. Wirklich niemand.
Nein, kein einziger.
So, und deswegen sage ich dann halt auch so, ja, die brauchen alle mehr Muskeln.
Alle Muskeln halt.
Ja,
so, ja. Das ist... Ich meine, ich verstehe aber deine Frage schon so. Ich würde jetzt aber auch mal sagen, weil ich habe jetzt nicht mehr Informationen und so weiter, wenn du gerade von irgendwie 10 Kilo Muskelmasse sprichst, also bau die erstmal auf.
Ja.
Ja. Genau. Trotzdem eine interessante Überlegung. Aber BMI, it's not a thing. Hast du noch was? Sonst gehen wir weiter.
Ja, nee, nur, dass mein Ziel wahrscheinlich bald sein wird, maximal viel Geld investieren zu müssen, damit sich meine Körpermasse halten kann. So.
Ah, okay.
Je teurer, desto besser.
Okay, verstehe.
Meine Lebenshaltungskosten.
Sehr gut.
Lebenserhaltungskosten, Muskelerhaltungskosten, so nennen wir es.
Und warum? Also jetzt gib noch ein bisschen Kontext, weil so könnte man es ja nur sarkastisch aufnehmen.
Ja, weil bald Massephase angesagt ist.
Okay, es ist bald Massephase angesagt, aber wenn man jetzt einen globalen Kontext bringt, dann würde ich sagen, abschließend, um in die Richtung vom Quiz weiterzugehen, also wo besser investiert als da?
Ja, Fakten.
Ist so.
Also Geld investieren in einen gesunden Körper und eine gesunde Körperkomposition und dafür, dass sie gesund bleibt. Ja, bei manchen Sachen lohnt es sich halt einfach, Geld zu investieren, gell?
Wie bei auf der Schnitzelreise, oder? Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Wie ist die so? Schnitzelreise?
Ich glaube, das heißt wirklich so, ja. Schnitzelreise.
Gut, nächste Frage, Anmerkung. Nils, Shoutout Nils. Top-Frisur. Gott sei Dank sind die langen Haare ab.
Haare sind gut.
Moinsen. Erstens, Punkt. Also erstens, ist ja mit Punkt. Wenn ihr heute ein Hybrid-Gym aus Personal Training und Physiotherapie gründen würdet, wie sehe, heißt es so? Oder heißt es sähe? Wie ist das, der Konjunktiv? Ist ja auch egal, wir wissen, was wir meinen. Wie sehe das aus und würdet ihr vieles anders machen als damals? Hybrid-Gym aus Personal Training und Physiotherapie. Naja, ich würde halt, also es gibt ja einige Beispiele, Shoutout Franzi, die das eigentlich so umgesetzt haben heutzutage, wie es wahrscheinlich sehr, sehr zeitgemäß ist. Und wir haben, der Thilo und ich haben ja lange in unserer Gründungsphase schon überlegt gehabt, ob wir tatsächlich Physiotherapie mit integrieren wollen. Und haben dann aufgrund der Fläche, die wir angeboten bekommen haben, uns dagegen entschieden. Das war tatsächlich ein Grund. Und weil wir damals so diesen therapeutischen Charakter, also dieses des Krankseins in Anführungsstrichen, raushaben wollten, sondern wir wollten Personal Training wirklich als was nicht Defizitäres, sondern einfach nur als Wertstiftendes irgendwie ansehen. Heutzutage, wenn ich wahrscheinlich nochmal eine neue Einrichtung eröffnen würde, ist das sicherlich ein Punkt, über den ich proaktiv nachdenken würde. Also Physiotherapie da zu integrieren. Wir haben ja damals, also Thilo und ich, weiß ich sehr lange, der Thilo glaube ich auch so 2 Jahre da oder so, in dieser Therapie gearbeitet, von der ich oft erzähle. Und da war es so, dass es vollkommen klar war, das erzähle ich ja immer gerne, dass alle Patienten und Patientinnen tatsächlich nach ihrer Behandlung oder vorher, je nachdem, zu uns auch in Sport gekommen sind. Also die haben irgendwas gemacht, alle. Da gab es keine Ausnahmen. Also da mussten alle irgendwas machen. Und so würde ich das auch sehen. Ich meine, da lässt sich ja jetzt, wie viel Zeit haben wir? Aber da lassen sich ja unternehmerisch total interessante Konzepte spinnen.
Aber es geht ja einfach nur um das Equipment, oder? Also so
was. Weiß ich nicht, ob das nur infrastrukturell gedacht ist.
Also ich glaube, jede Physiopraxis, die auch einen aktiven Ansatz verfolgt, die würde es lieben, wenn sie so einen Trainingsraum oder so eine Trainingsfläche hätten, wie jetzt hier unten im Gym dasteht. Und würde ich jetzt den Laden aufmachen und irgendwie mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten, dann würde die nicht groß anders aussehen, weil zum Beispiel die Kaiserbeinpresse finde ich ein super Tool auch für Physio. Mhm. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass da noch ein Beinstrecker und vielleicht ein Beinbeuger noch drin steht, wenn man so ein Hybrid-Physio-Trainings-Gym macht. Aber dafür müsste es nicht mal ein Hybrid-Gym sein. So. Das hätte ich auch so gerne. Das ist natürlich halt einfach aus Platzgründen. Also wahrscheinlich würden die, also würde ich jetzt das Gym unten, wie es jetzt gerade steht, umbauen in so ein Hybrid-Physiotherapie-Dings-Konzept. Dann würden wahrscheinlich ein paar Kardiogeräte rausfliegen und stattdessen würde ich mir zum Beispiel einen Beinbeuger und einen Beinstrecker reinstellen. Und sonst würde ich da, also müsste man da, glaube ich, nicht wirklich irgendwas anpassen.
Okay, darauf zielt die Frage ab. Eh nicht. So. Also man müsste halt mal schauen, was für Richtlinien für KGG und MTT müsste man erfüllen. Also wie sieht es damit aus?
Ja, stimmt, sowas gibt es ja auch noch. Da müssen die Geräte ja auch
genau
auf irgendeiner Liste stehen und dieses ganze Zeugs.
Genau, das müsste man halt einfach in Check bringen, logischerweise. Mhm. Aber ansonsten vielleicht die einzige Veränderung dahingehend. Ich kann mich erinnern, damals in der Praxis, wo ich gearbeitet habe, da waren halt natürlich lauter so lächerlich beladbare Seilzüge rumgestanden und auch so, ja, also KGG und MTMT, genau, spezifizierte Geräte. Und ich habe dann halt irgendwann gemeint, so, hey, wir müssen jetzt hier
Platz. Also die du einfach nicht schwer genug beladen konntest, so?
Die, also mitunter, ja. Hm. Also die Seilzüge waren lächerlich. Die, also Beinstrecker, Beinbeuger mitunter, das war schon besser. Beinpresse konnte man durchaus auch schwer beladen. Die war auch ziemlich gut, weil es war so eine Beinpresse, da konntest du dort den Neigungswinkel verstellen. Also gerade so natürlich, wie ist dann der Sprunglängsbeweglichkeit etc. etc. Also lauter so ein Schnickschnack. Und ich habe dann aber relativ schnell, also eigentlich so ähnlich wie du, Beinbeuger, Beinstrecker gab es ja, aber ich habe dann auch Kardiogeräte rausgeschmissen, als ich das dann irgendwann mal durfte. So am Anfang wurde ich ja belächelt, als ich da reingekommen bin. Was will der junge Bodybuilder? Was soll der hier therapieren? Und ich habe dann aber zu meiner...
Der hat zu viel Muskeln.
Genau.
Ist nicht gesund.
Richtig. Zu meiner damaligen Chefin eben gesagt, wir brauchen einen Rack, wir brauchen eine Langhantel. Und dann, die hat mir ja dann irgendwann mal so immer mehr vertraut. Und die anderen beiden Damen durften mich dann nicht mehr so klein halten, wie sie es zwischenzeitlich gemacht haben. Und dann habe ich da halt so einen Kniebeugenständer reingestellt mit einer Langhantel. Und dann haben Leute halt einfach... gedeadliftet und Kniebeugen gemacht. Also, was für uns selbst reden ist heutzutage, was damals aber irgendwie, ja, vom Mond war oder so.
Das ist schon auch echt ein wichtiges Thema. Ich meine, wir haben ja gerade erst wieder ein Negativbeispiel gesehen von so einem, also Trainingsraum in der Physiotherapie-Einrichtung, wo halt einfach Equipment drin steht, was viel zu teuer ist und halt extrem wenig Wert hat, in der Anwendung tatsächlich.
Ich würde es noch drastischer formulieren. Nichts kann.
Ja, nichts kann, außer sehr, sehr viel Geld kosten. So. Und ich glaube, das sieht man immer wieder. Also entweder ist der Trainingsraum halt so ein Zimmer, wo so ein paar Gummibänder und ein paar Foamroller drin rumliegen und eine Matte. Oder Leute entscheiden über Equipment, das gekauft wird, die halt wenig oder gar keine Ahnung von der Materie haben. Und dann stehen da halt auf einmal irgendwelche unfassbar teuren, keine Ahnung, fancy E-Gym-Geräte oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was das ist, was da drin stand, ehrlich gesagt. Steht dann halt so Zeug drin, wo dann die Angestellten, die Therapeuten, die damit arbeiten, halt nur die Augen verdrehen. Also da gibt's ganz, ganz viele Entscheider und Chefs, die einen besseren Job machen können im Ausrüsten von solchen Trainingsräumen, weil das ist natürlich sau wichtig, dass man einfach die richtigen Tools zur Verfügung hat für eine aktive Therapie. Aber ja, das ist so ein Side-Rant, das war ja nicht die Frage. So.
Aber es ist ein wichtiger Side-Rant, weil es echt unglaublich ist. Aber
ja, wir erleben da halt immer wieder ja. Sachen, so, das können wir gar nicht fassen, so. In was so investiert wird und in was halt nicht investiert wird in so Einrichtungen.
Ja, aber da werden die falschen Leute gefragt.
Genau. Und es ist wirklich nicht so deep. Also ein guter Trainingsraum für eine Physiotherapie, der sieht mehr oder weniger genauso gut oder genauso aus wie halt ein guter Trainingsraum ohne Physiotherapie. Also von daher, das sollte einem ja auch vielleicht irgendwas verraten. So. Mhm. Ein paar Kurzhanteln, ein paar Langhanteln, ein Rack, ein paar Kabelzüge. Und wenn du noch Platz hast und Budget hast, stellst du Kaiserbeinpresse rein. Beinstrecker, Beinbeuger. Fertig. Bänke.
Also so zusammenfassend, so wie das MTMT Gym eben ausgestattet ist, plus der Auflagen, um KGG und MTT durchziehen zu dürfen. Und dazu gehören zum Beispiel eben, glaube ich, ja auch Beinbeuger, Beinstrecker. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Franzi ist. Die haben das explizit nicht, glaube ich, gell?
Ich glaube nicht, ne.
Müssen wir mal sehen, was die so.
Noch ein relativ minimalistisches Gym, wo es halt einfach freie Gewichte gibt. Aber das ist ja auch wieder, ja.
Ja.
Ich höre jetzt auf.
Zweitens, also zwei und Punkt. Was sind Bereiche, über die im Training in der echten Welt mit Genpop zu wenig bzw. zu viel gesprochen werden? Anabole Grüße, Nils. Training in der echten Welt mit Genpop.
Ich glaube, da wird generell einfach nicht drüber geredet. Also so,
meinst du über Training?
Training mit Genpop in der echten Welt. Ich glaube, darüber wird sehr wenig gesprochen.
Aber Moment. Also du meinst generell, ist es kein Thema?
Genau.
Okay.
Es ist einfach viel zu wenig Thema. Also
du meinst es ganz global?
Ja, ja, okay. Voll.
Okay, ganz
global. Also ich mache mir da oft Gedanken drüber, weil auch wir reden da ja jetzt nicht explizit in jeder Folge irgendwie drüber oder so. Und Mai, wenn man halt sich so im Internet umschaut, dann gibt's immer ganz, ganz viel Gerede über irgendwie Training mit Athleten und Training von Spitzenathleten und Training für maximalen Muskelaufbau und optimal dies, optimal das. So, daraus lässt sich halt gut Content machen, halt so die Extreme im Training quasi zu zeigen und darüber zu sprechen und Informationen zu vermitteln. Und ja, Training mit Genpop in der echten Welt sieht halt anders aus. So. Mhm. Und da sehe ich relativ wenig. Und ich glaube auch, dass ganz viele Trainer sich vielleicht mit fragwürdigen Themen auch deswegen beschäftigen. So, weil wir ja heutzutage die Informationen mehr gefüttert kriegen, als sie uns proaktiv suchen und uns damit zu beschäftigen und so weiter und so weiter. Ja, nur so ein Gedanke, den ich in letzter Zeit immer wieder habe. Weil ich mir halt so denke, da erzählen irgendwelche Trainer im Internet irgendwelche Sachen und ich frage mich immer so, hey, mit was für Leuten arbeitet ihr denn, dass ihr euch über sowas Gedanken machen könnt? Mhm. So ungefähr.
Okay, und wenn du jetzt mehr reinzoomst?
Wie war nochmal die Frage?
Was sind Bereiche, über die im Training in der echten Welt mit Genpop zu wenig bzw. zu viel gesprochen werden?
Ja, zu viel definitiv halt so Übungsauswahl und Mechanik und so ein Zeugs von Übungen und zu wenig halt die Faktoren, auf die es wirklich ankommt im Personal Training und nicht nur im Personal Training, von mir aus auch im Gruppentraining, also halt Psychologie, soziale Faktoren. Also wenn man das am biopsychosozialen Modell festmachen will, dann wird wahrscheinlich viel zu viel über B geredet und viel zu wenig über P und S, also halt Motivationen von Menschen, wie kommunizierst du mit Menschen, willst du das wirklich als Trainer und so weiter. Also das sind dann doch schon die Themen, die wir hier, glaube ich, immer und immer wieder ansprechen, die aber immer noch zu wenig Bühne haben, glaube ich. Weil das sind halt, also wenn man halt ein paar Jahre Leute trainiert im Personal Training, dann checkt man früher oder später, dass es halt die wichtigen Faktoren sind. Dass du halt ein guter Mensch und ein guter Dienstleister bist.
Mhm. Ja. Ja, absolut.
Deine Rede halt, oder?
Ja, ich glaube auch so die, gerade wenn man sich das biopsychosoziale Modell anschaut, dann ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Also für mich ist es ja immer so, dass es schon so eine Metaebene gibt in diesen drei Buchstaben. Das ist halt das P. Und erst wenn man das P freigeschaltet hat, im Dialog, in Kommunikation, in Beziehung mit dem Gegenüber, dann wird man das B verändern können.
Nachhaltig verändern können.
Genau. Deswegen ist das einfach so, das ist für mich so der limitierende Faktor und auch dementsprechend entscheidende Faktor. Und dann könnte man natürlich rauszoomen und könnte, wie du schon formuliert hast, auch halt expliziter auf gewisse Dinge eingehen. Also gerade so sich herauszukristallisieren und auf einen Podest zu stellen, weil man irgendwie, und ich meine, das ist ja immer so, der Biomechanik-Quiz, also so jetzt als geflügeltes Wort und Begrifflichkeit so versinnbildlicht auch für MTMT, für was wir stehen auch mitunter. Aber wir stehen halt noch viel mehr dafür, dass wir halt checken, wie Menschen funktionieren. Und nicht nur wie eine Facette, also die biomechanische vielleicht Facette des Menschseins funktioniert. Also P freischalten, um B zu verbessern.
Plyos vielleicht als eine Trainingskategorie, die gerade im Training mit Genpop einfach extrem wertvoll ist und, glaube ich, noch sehr wenig praktiziert wird.
Mhm. Ja. Also sehr reingezoomt, aber definitiv.
Genau, um jetzt mal ein bisschen mehr reinzuzoomen. So. Mhm. Also so generell halt dieses Ding, man beschäftigt sich dann irgendwie mit Muskelaufbau und Muskelaufbau und noch mehr Muskelaufbau und noch mehr Muskelaufbau als Trainer und vergisst, dass ein Kunde, ein Genpop-Kunde, der trainiert für Gesundheit und Wohlbefinden, halt mehr braucht als nur Muskelaufbau, weil Gesundheit halt was ziemlich Komplexes ist, was mehr als nur eine gute Körperkomposition beinhaltet. Und da gehören dann zum Beispiel so Trainingsinhalte wie Plyos, finde ich, dazu. Also es hat ja einen Grund, dass sich das bei uns so fest implementiert hat über die letzten Jahre und halt also ein nicht wegzudenkender Trainingsinhalt für jeden ist inzwischen. Mhm.
Ja, und alle Dinge, die, also da könnte man jetzt ja ewig reingehen in die Frage.
Ja, das könnte auf jeden Fall auch ein Thema für eine Folge sein.
Ja. Ja. Nein.
Sich halt mehr mit menschlicher Funktion tatsächlich auseinandersetzen, beschäftigen und die auch trainieren, als nur mit menschlicher Struktur, die wir verändern wollen mit Training.
Mhm. Ist gut, gut formuliert. Ja, okay, John Nils. Warte mal, wer schreibt uns hier? Uiuiui, ich weiß gar nicht, ob ich so lange lesen kann. Die Steffi.
Hol Tiefluft.
Hallo ihr zwei, ich habe eine persönliche Frage, vermutlich zu individuell für eine Q&A-Folge, aber ihr entscheidet. Okay, wir lesen es mal vor, dann entscheiden wir.
Dann entscheiden wir.
Anfang September 25 habe ich mir bei einem unglücklichen Sturz nach einem CrossFit-Wettkampf einen Haarriss im Fibula-Köpfchen sowie eine Kapselreizung zugezogen. Diagnostiziert erst Mitte November per MRT. Zunächst hieß es Stauchung, wird wieder. Bis Anfang Dezember wurde es tatsächlich besser. Dann kam nach zwei schweren Power-Clean-Sessions und einer intensiven Radeinheit, alles im Trainingsplan vom Coach, der Rückfall. Stärker als am Anfang. Genau zum Jahresende dann 4 Tage komplette Pause, wieder starke Schmerzen. Tatsächlich 4 Tage Pause, wow. Auch nachts. Seitdem taste ich mich wieder heran. Nachts habe ich mittlerweile keine Schmerzen mehr. Tagsüber ist die Belastbarkeit aber weiter stark eingeschränkt. In der Box lachen mich alle aus, weil ich ständig den G-Ergo blockiere. Ohne Beine natürlich. Und dazwischen bis zum Umfallen Core und Bizeps trainiere. Auch nicht verkehrt. Wir haben angefangen, leichte Kettlebell-Swings und Kettlebell-Deadlifts einzubauen. Dabei spüre ich das Knie, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es schlimmer wird. Wir machen außerdem Übungen für die kleinen tiefliegenden Muskeln mit Theraband und so weiter. Das geht auch alles schmerzfrei. Nun meine eigentlichen Fragen. ist es wahrscheinlich, dass strukturell alles wieder in Ordnung ist und eher das neuronale System lernen muss, wieder zu vertrauen? Wollen wir da bleiben oder soll ich weiterlesen?
Können wir kurz bleiben. Mhm. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, genau so ist es.
Geh zum Arzt und mach ein Bild und hol dir Sicherheit. Also Sicherheit in Bezug auf diese Frage. Weil wenn du da einen Haarriss hattest, dann lässt sich auch rausfinden, ob du halt keinen mehr hast, oder?
Ja. Ist dieses vorsichtige Herantasten das von euch beschriebene Great Exposure? Du meinst wahrscheinlich Graded Exposure? Und der richtige Weg, Fragezeichen. Oder kann es sein, dass ich doch noch zu viel mache?
Boah, ja, es kann alles, also ja, graded Exposure, graduelle Exposition ist der einzige Weg für eine Reha. Der einzige Weg, um sich eben wieder graduell anzupassen an die Stressoren.
Und gerade in so einem Fall?
Ja, unbedingt. Also es ist, und ich sage das nicht so, das ist der einzige Weg. So. Alles, was wir machen, jede Reha ist Graded Exposure.
Ja.
Und das kann man besser oder schlechter machen.
Und ich meine, sorry, dass ich das so ein bisschen belächelt habe, aber wo schreibst du es hier?
4 Tage Pause, meinst du?
Du hast ganze 4 Tage mal Pause gemacht. Also so, wenn ich mir das erlauben darf, ohne die Frage zu Ende gelesen zu haben, ich würde dich auf jeden Fall jetzt so einschätzen, dass du mehr als 4 Tage Pause brauchst und dass du ausatmen lernst und einfach dich dem Prozess der Ruhe hingibst.
So. Der Heilung.
Ja, um deinem Organismus mal die Möglichkeit einzuräumen, wirklich heilen zu können. Weil ich meine, du schreibst ja auch davon, schwere Power-Clean-Sessions. Ja, nein. Also wieso denkst du, die machen zu müssen? Also gerade in der Situation, in der du jetzt bist. So. Viel Zeugs hier drin.
Und die Sache ist halt so, natürlich ist es irgendwie gut, weiter zu trainieren und um eine Verletzung drumherum zu trainieren. Trotzdem ist die Frage, ob du halt quasi dadurch dein System global in einem gewissen gestressten Zustand hältst, der halt keine volle Heilung ermöglicht. So. Mhm. Und da kommen dann diese 4 Tage Pause ins Spiel, was nicht besonders viel ist, wie der Andi schon richtig gesagt hat. Und da kommt auch noch dazu, also so eben graduell sich wieder hinarbeiten zu dem Fitnesszustand, den man vor einer Verletzung hatte, ist das A und O. Und ich will jetzt nicht deinen CrossFit-Coaches zu nahe treten, aber auch da habe ich einige Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit. Also ich habe schon mit diversen Leuten, die CrossFit machen, zusammengearbeitet. Und CrossFit-Coaches haben in meiner Erfahrung selten das Skillset, so einen Reha-Prozess wirklich gut zu gestalten. Weil sie es halt nicht lernen, also die wenigsten zumindest.
Und weil es auch nicht ihr Ziel ist.
Genau, und deswegen lernen sie es nicht. Und ja. Also das ist so, vielleicht macht es Sinn, dass du mit einem tatsächlichen Reha-Profi das Ganze angehst. Und dann wirst du wahrscheinlich merken, dass eben dann Graded Exposure ganz, ganz anders aussieht als vielleicht das, was du gerade machst. Und es ist natürlich, entspricht es den Prinzipien von Graded Exposure, quasi zu sagen, so jetzt machen wir erstmal Kettlebell Deadlifts statt halt doppelt so schwere Langhantel Deadlifts, so, ja schon. Aber man kann es schon auch noch differenzierter angehen, diesen Prozess. Differenzierter und spezifischer für dich, deine Situation, deine Problematik, wo ich ja auch erstmal gerne wissen würde, was ist denn deine Problematik gerade? Und das, also du willst es ja auch selber gerne wissen. Mit einem Arzt arbeiten, mit Profis arbeiten, außerhalb deiner CrossFit-Bubble könnte sehr sinnvoll sein.
Also ich frage mich jetzt, und dann lesen wir also auch gleich weiter, so, bist du, weil das steht ja auch nicht drin, bist du Wettkampfathletin oder ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also du scheinst ja schon ambitioniert zu sein. Für mich, ich würde es ausdrücken, aka gestresst und getrieben. Sorry, wenn ich das so sage, ohne dich zu kennen. Aber das ist ja genau der Punkt. Also du sprichst von, dann habe ich sogar 4 Tage Pause gemacht. Ich meine, what the fuck, 4 Tage Pause sind halt gar nichts. So, das ist schon ein wichtiger Punkt, den du, glaube ich, so global mitnehmen solltest in die Bewertung deines Trainingsoutputs. Also wie wichtig ist es überhaupt und so weiter. Jetzt lese ich mal weiter. Oder kann es sein, dass ich doch noch zu viel mache? Ja. Würde ich jetzt auch mal so behaupten.
Das kann sein.
Und kann eine Kapselreizung sich wirklich so lange ziehen? Mental ist es extrem zermürbend. Seit 5 Monaten höre ich quasi permanent in mein Knie hinein. Tut es weh? Wird es schlimmer? Was passiert, wenn ich X oder Y mache? Ich weiß, dass dieses ständige Kontrollieren nicht hilfreich ist, gerade um dem System Vertrauen beizubringen. Aber wie kommt man da raus? Vielleicht ergibt sich für euch ein Bild. Danke und viele Grüße aus Hamburg.
Ja, also alles, was du jetzt schon gesagt hast, so Andi, ich habe öfter mit Menschen schon gearbeitet, die, glaube ich, deinem Archetyp ganz gut entsprechen. Und da ist es natürlich so, dass diese Menschen halt sehr ungeduldig sind in dem Reha-Prozess, weil die wollen halt einfach wieder Gas geben und wollen halt ihren Sport machen, weil sie ihren Sport lieben. Und was da halt oft fehlt, ist ein bisschen Geduld und halt der richtige Prozess. Im Sinne von wirklich graduell das Ganze wieder aufbauen. Und ja, es nervt. Und ja, es kann sein, dass sich sowas so lang zieht, weil du vielleicht nicht die richtigen Sachen gemacht hast in diesen 4 Monaten. Nicht den richtigen Startpunkt hattest, von da aus nicht eben wirklich graduell aufgebaut hast. Was mir oft begegnet ist, meine Erfahrung, so gerade im CrossFit-Bereich, ist so, du hast irgendeine Verletzung, dann macht man eine Phase was anderes, was weniger Intensität hat. Und nachdem man was anderes gemacht hat, will man wieder das machen, was man davor gemacht hat. Und das Bild, was ja auch immer verwendet wird, wenn man Graded Exposure beschreibt, ist halt eine Treppe, wo du Stufe für Stufe für Stufe da hochgehst und am Ende ganz oben ist das, was du davor gemacht hast. Ist einfach deine Leistungsfähigkeit, deine Performance wie vor der Verletzung. Und da braucht es oft mehr Stufen als eine Zwischenstufe. Vielleicht hilft dir das so ein bisschen weiter.
Das Bild ist total gut, weil das ist ja dann keine Treppe, die du beschreibst, sondern du hast halt einfach eine Stufe und dann quasi die Endstufe und dazwischen hast du halt einen Pitfall, wo du halt eigentlich reinfällst, weil da gibt es halt keine Treppe, weil du baust sie dir nicht.
Ja, und weiß ich nicht, vielleicht liegen wir auch falsch, aber das ist halt so, das ist was, das habe ich oft erlebt. Mhm. So, okay, du hast so gemacht, du hast jedes CrossFit-Workout geballert, dann hast du dir wehgetan, jetzt kriegst du irgendwie halt ein alternatives Workout, wo du ein bisschen Mobility machst und dann machst du halt alles irgendwie ein bisschen leichter und so und das machst du so lange, bis dir wieder gut geht und dann machst du wieder das, was du davor gemacht hast. Das ist keine professionelle Reha, Leute. Sorry, ist es nicht. Mhm. Und das ist keine graduelle Exposition.
Das würde ja bedeuten, dass man quasi es nur ausschwitzt, so, und irgendwann mal ist es dann schon weg. Und dann fange ich eben wieder da an, wo ich war. Aber das ist ja keine graduelle Exposition, weil ich ja nicht graduell mich der Thematik nähere, sondern ich schließe die komplett aus, die Thematik. Also ich schließe sie gar nicht ein in meinen Prozess, sondern ich mache halt irgendwas anderes, aber ich konzentriere mich nicht auf das eigentliche Thema. Ah, ist auch spannend, gell?
Ja, auch eine tolle Frage. Ich finde es super spannend, weil eben das sind Cases, mit denen ich halt in der One-on-One-Arbeit jetzt auch so übers letzte Jahr immer wieder mal zu tun hatte. Mhm. Und dann eben sind es auch immer ambitionierte Athleten, die halt ungeduldig sind und so weiter. Und da ist es oft schwierig, dann als Coach oder Physio oder was auch immer du dann bist in diesem Prozess, da halt gut Einfluss drauf zu nehmen.
Ja.
Weil Leute bremsen, die sehr motiviert sind, ist manchmal sogar schwieriger, als Leute zu motivieren, die nicht so motiviert
viel
sind.
Viel schwieriger, ganz klar.
Was abgefahren ist.
Ja, aber ich finde es so, um das nochmal auch so abschließend vielleicht zu sagen, das ist ja auch das, was wir immer, also wenn wir von Bewältigungsmechanismen sprechen und von Stress-Shielding und so weiter, also Lastumverteilung gerade bei einer Athletin wie bei dir, die ja einfach wirklich viel Impact bekommt. Du kannst dir ja nicht vorstellen, dass, gehen wir mal davon aus, dass deine Struktur hat sich durch irgendwas verletzt, abgenutzt, ist überbelastet, was auch immer. Du hast einen Haarriss, das ist ja ein klassisches Überlastungszeichen. Jetzt gehst du her in deinem Prozess und machst einfach die Dinge, die vielleicht einen hohen Impact hatten, erstmal nicht. Machst es gar nicht, machst irgendwas anderes und das denkst du.
Shiago im Sitzen zum Beispiel.
Genau. Und denkst es nicht, aber die Art und Weise, wie du diese Bewegung bewältigst, hat sich ja trotzdem nicht verändert. Und das ist sowas Wichtiges, dass wir uns quasi auch Bewegungsqualitäten in gewissen Lifts zum Beispiel anschauen, etc., etc., etc. Sowas gehört ja auch zu so einem Prozess. Und nochmal nur als Versinnbildlichung. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt einfach diese Sache ausklammerst und gar nicht machst und dann machst du sie wieder und dann machst du sie auf einmal anders. Das heißt, die Art und Weise, wie du deinen Körper belastet, hat sich nicht verändert. Das heißt, auch in diesem Reha-Prozess wäre vielleicht ein anzustrebendes Ziel, auch sowas mal in Account zu ziehen, um mit einem guten Bewegungsspezialisten oder Spezialistin auch daran zu arbeiten.
Also so, um es nochmal bildlich runterzubrechen, die Lücke zwischen Skiergometer ohne Beine, also Skiergometer im Sitzen und schweren Powercleans ist riesig, beziehungsweise das Gefälle ist riesig zwischen diesen beiden Dingern. Und um dieses Gefälle zu überwinden, brauchst du eben viele kleine Stufen.
Ja.
In deinem Prozess.
Ach, könnte man sich auch so natürlich auch wieder biomechanisch reinhören jetzt, gell? Aber geil. Komm halt mal hier. Wo musst du her? Aus Hamburg.
Hamburg ist schon, schon eine Meile.
Ist ein bisschen weit. Die Friederike. Könntet ihr Hamburg eure Mentorships detailliert beschreiben? Was ist die Zielgruppe? Wie sieht es inhaltlich aus? Welcher Stundenumfang etc.? Danke. There is no guest list tonight.
wir bieten keine Mentorships mehr an, Leute.
Oder?
Das ist
ja, leider.
Eine Sache der Vergangenheit.
Genau. Du kannst mir aber gerne mal E-Mail schreiben an die ak@mtmt.de. Dann kann ich dir vielleicht detailliert erklären, was wir da gemacht haben, beziehungsweise vielleicht auch verstehen, was du bräuchtest. Also schreib mir gerne eine Mail. Aber es gibt offiziell keine Mentorships mehr. Weiter oder hast du noch?
Ja, inoffiziell eigentlich auch nicht mehr.
Nein, es gibt inoffiziell auch keine, es gibt keine Mentorships mehr. Genau. Also Mentorships, so wie sie angeboten waren, das gibt es nicht mehr. Der James. Hi Crew. Ich fand eure Episode zur Ernährung wie immer sehr unterhaltsam. Schön. Habe mich aber gefragt, ob ihr vielleicht trotzdem mal tiefer in die Materie eintauchen könntet, um über die Basics von einer gesunden Ernährung und eure Meinungen zu Makro- und Mikronährstoffen zu reden. Ich bin Physiotherapeut und würde meinen Patienten gerne mehr zu ihrer Ernährung erklären können. Mir fehlt da aber das Wissen und online ist es total schwierig, eine Übersicht zu bekommen. Auch euch vertraue ich. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der dazu Input geben kann. Würde mich freuen. Beste Grüße. Also, Basics von einer gesunden Ernährung.
Die kennen wir alle.
Kennen wir die alle?
Die kennen wir alle. Die kennst du auch.
Ja.
Die Basics von einer gesunden Ernährung sind
Code MTMT
so
bei ESN oder
so. Genau. Sind so simpel. Die kennen wir alle. Und die kennen wahrscheinlich auch alle deine Patienten.
Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
Muss man darüber reden. Also das ist so, ess deine Protonen, so, ess genug Protonen, ess nicht zu viel, ess viele Pflanzen.
Eat real food, mostly plants.
Fertig. Ess, wenn es geht, unverarbeitet, lass die Zeit beim Essen.
Das wird aber jetzt schon spezifisch.
Entschuldigung. Ja, fertig. Also eben, Ernährung ist extrem simpel. Theoretisch.
But not easy.
In der Praxis haben natürlich Leute krasse Probleme damit, weil Ernährung halt auch ein sehr emotional geprägtes Thema ist.
Da sind wir beim Thema.
Das heißt, die Psychologie hinter Ernährung und so, das ist sehr, sehr, sehr komplex. Aber einfach nur das Faktische, so, das ist wirklich, wirklich simpel. Und vielleicht kann man aus dieser Einfachheit, die gesunde Ernährung eigentlich darstellt, auch simple Interventionen rausziehen, die man halt verwendet in der Arbeit mit seinen Kunden und seinen Patienten. Also was man ihnen kommuniziert, was man ihnen vielleicht für kleine Hausaufgaben mitgibt und so weiter. Mhm. Und dafür würde ich plädieren, weil auf der anderen Seite, so ich sage, das ist sehr simpel und dazu stehe ich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eins der komplexesten Themen überhaupt, wenn man da wirklich tief reintaucht. Mhm. Ich glaube aber, das braucht es für die meisten nicht, weil man mit eben simplen Veränderungen große Anpassungen erzeugen kann. So.
Ja.
Ja, also eben, ich hasse diese ganzen, alles, was du brauchst, ist ein Kaloriendefizit, Leute im Internet, die es halt wieder zu simpel machen.
Ja, ist auch Blödsinn. Was soll immer dieser, gut, don't get me started, dieser
aber Blödsinn. Aber natürlich haben sie einen Punkt. Wenn jemand abnehmen will,
ja,
dann geht es am Ende irgendwie darum, dass du eine Kalorienbilanz veränderst und so weiter. Mhm. Ja, also so dieses, das ist ja auch immer unser Take zur Ernährung. Ich habe mich mal viel mehr mit dem Thema beschäftigt und es hat mir nicht wirklich viel gebracht, weil eben die Dinge, die man irgendwie ändern kann, damit man sich gesünder ernährt, die liegen auf der Hand. Und das sind keine, der limitierende Faktor ist nie Wissen, weil das steckt ja auch in der Frage drin, meiner Meinung nach, nie. Und das meine ich auch so, jeder von deinen Patienten weiß, wie sie sich gesünder ernähren können. Jeder weiß.
Vielleicht auch nicht, aber es ist dann.
Ja, jeder weiß, dass mehr Gemüse essen gesund ist. Jeder weiß, dass zu viel Fressen ungesund ist. Jeder weiß, dass zu viel verarbeitete Lebensmittel eigentlich nicht so gut sind und so.
Ja, aber vielleicht denken die trotzdem, dass zum Beispiel Cornflakes von Kellogg's, also egal welcher Flavor, halt gesund ist. So. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, aus dem Zeitalter sind wir raus.
Ich glaube nicht. Anyway, ich würde es genauso halten wie vorher. Ich würde quasi auch da die Buchstaben herziehen und würde auch sagen, das P schaltet das B frei. Also erst wenn, du hast es ja schon gesagt, so nur nochmal einfach versinnbildlicht, erst wenn du quasi die psychologischen Treiber hinter den Motivationen zu essen oder sich Ersatz zu befriedigen verstanden hast, kannst du letztendlich eine Verhaltensänderung herbeiführen. Und dementsprechend werden die Leute auch anders essen.
Und dann ist auch so die Sache, wenn du wirklich Bock hast auf mehr Informationen, mehr Wissen, dann beschäftige dich vielleicht eher, also lese eher so ein Buch wie Atomic Habits, wo es um Gewohnheiten geht und wie man seine Gewohnheiten ändern kann, eher sowas, als irgendein Ernährungsbuch, wo dir dann irgendwer sagt, ja, du musst mehr Kiwis essen, weil da ist der Mikronährstoff drin und der ist wichtig für das und so weiter. So. Und ich bin nach wie vor der Meinung, Leute wissen genau, was gesunde Ernährung ist und was ungesund ist und also.
Ja, am Wissen hapert es nicht, das ist vollkommen klar. Es hapert daran, dass man einfach halt so.
Muss
so,
man ja nur sich selber mal
ja, genau,
als Beispiel hernehmen.
So eine krasse Vernetzung und Verknüpfung einfach mit Ernährung oder sich zu ernähren, zu essen hat. Und das muss man einfach so ein bisschen für sich selber verstehen.
Wenn Essen für mich nicht so eine Ersatzbefriedigung wäre, dann würde ich mich auch gesünder ernähren. So, safe. Und das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten so.
Mhm, absolut.
Leben. Ich weiß genau, was ich theoretisch machen müsste, damit ich mich gesünder ernähre. Alles, was ich gerade gesagt habe. So, mehr Zeit lassen beim Essen, mindful sein beim Essen, mehr Gemüse essen, weniger verarbeitete Lebensmittel essen und auf einen gewissen Eiweißanteil kommen und insgesamt nicht zu viel fressen. So, that's it.
Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man auch so diese Sache, ohne dass man es reduktionistisch simplifiziert, aber dass man einfach den Zugang für alle Leute in allen Themen so einfach gestaltet wie nur irgendwie möglich. Ob jetzt Training, ob jetzt Ernährung, whatsoever.
Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, nicht zu viel essen, es gibt übrigens auch die Cases, wo Menschen halt zu wenig essen und deswegen sind sie nicht gesund. Also gerade bei Frauen ist es halt oft ein Thema. Die essen halt einfach nicht genug. Also es ist dann vielleicht doch nicht ganz so simpel, dass alle einfach weniger essen müssen. Das ist uns hoffentlich aber auch klar. Wenn wir irgendwie aktiv sind und Sport machen und so, vor allem. Mhm. Ja.
Vielleicht kannst du.
It's not that deep.
Vielleicht kannst du anfangen und kannst deep. So ein bisschen, das sage ich auch immer. Wenn du mit deinen Patientinnen darüber sprichst, kannst du ja vielleicht auch einfach deine Herangehensweise und deine Gewohnheiten so thematisieren und einfach mit den Menschen darüber sprechen. Und gerade so diese Verknüpfungen von, hey, stell dir mal vor, ich habe hier einen Tag, da sehe ich 15 Patientinnen und zwischendrin habe ich keine Ahnung, nur 30 Minuten Pause oder sonst irgendwas. Also diese Mechanismen, die man selber an den Tag legt, auch so proaktiv zu thematisieren, um den Leuten auch die Fehlbarkeit des eigenen Seins irgendwie zu schildern, weil man denkt ja immer, also so wie Leute auch von uns, wenn die wüssten, also oft ist es ja so, ich meine, unsere Abendveranstaltung an so einem Wochenendseminar ist genau das, was, wir machen das ja aus dem Grund, dass Leute sehen, dass wir eben keine Erbsenzähler sind, was Ernährung anbelangt, sondern einfach halt krasse Reinkonsumierer. Und das kann man, glaube ich, einfach sehr, sehr gut immer am eigenen Beispiel thematisieren und dann einfach so diesen Zugang, diesen menschlichen Zugang, nicht diesen analytischen, technischen, sondern einfach den menschlichen. So, vielleicht bringt es auch ganz gut auf den Punkt nochmal das P zum B und so.
Und den menschlichen Zugang bekommst du auch, indem du anfängst, Fragen zu stellen. Also gar nicht, weißt du, jetzt was zu lernen und das dann weiterzugeben, sondern fang an, deine Patienten mal zu fragen, so, ob sie selber zufrieden sind mit ihrer Ernährung, warum nicht. Lass dir mal eine typische Woche skizzieren, so wie sieht ein, oder erstmal einen typischen Tag, wie sieht ein typischer Tag bei dir aus, ernährungsmäßig und so. Also stell Fragen, damit du ein Bild bekommst. Und ich glaube, wenn du dann ein gutes Bild hast, dann wirst du schon checken, wo die Hebel sind, die man bei diesen Menschen am besten irgendwie betätigen kann. Und dann geht es eben darum, wie schafft man es, dass diese Veränderung auch irgendwie greift bei einem Menschen. Das ist auch wieder das, was ich meine. So, das ist, du wirst da wahrscheinlich, wenn sie dir nicht anlügen und wenn sie dir wirklich ein realistisches Bild vermitteln von ihrem Essverhalten, sehr, sehr schnell checken, was die großen Hebel sind.
Mhm. Und dann ist es halt viel Trial and Error auch, oder? Also jetzt, ich denke jetzt schon so sehr, sehr praktisch. Also wenn jemand kommt und dir eben, also ich habe jetzt das Beispiel von dir selbst als Therapeut irgendwie gemacht. Leute, die ja auch, also wirklich so hart reglementiert sind von ihren Arbeitszeiten zum Beispiel. So, das sind wir ja auch, aber nicht wirklich. Also wir haben ja so viel Zeiten in between, dass wir auch genügend Zeit zum Essen haben. Aber wie viele Menschen haben das faktisch nicht? Also glaube ich so, weil sie irgendwie in einem Corporate Job stecken, wo man halt irgendwie eine Mittagspause hat und dann am Abend wieder nach Hause geht oder so. Oder kann man da immer essen?
Na, das wäre ja schon mal geregelt eigentlich.
Ja?
Also wenn halt der Mittagspause einfach Mittagessen gehst und so, weißt du.
Aber das machen ja wahrscheinlich schon viele, oder?
Ich vermute mal, dass also, viele Menschen so machen.
Also so, naja, egal. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also da schon eine Struktur zu schaffen, die einfach für das Individuum auch passen kann.
Ja, das ist ja der große Beef, den ich habe mit den Leuten, die sich ins Internet stellen und sagen, alles, was du brauchst, ist ein Kaloriendefizit.
Ja.
So, ja, okay. Und? Wie erreichen wir das jetzt? Leute. Ja. Und da gilt es halt erstmal, dein Gegenüber zu verstehen. Fragen stellen, sich ein Bild machen. Step by step. Hier, Graded Exposure und so. Für Veränderungen sorgen.
Von einem Burger zu zwei Burgern kommen. Das wäre halt Graded Exposure. Nee,
von zwei zu einem vielleicht auch.
Auch vielleicht so. Aber du hast ja auch vorhin davon gesprochen.
Bei mir wäre es eher mal, wie komme ich von drei zu zwei, wenn ich mir meine letzte Burgerbestellung anschaue.
Aber es sind ja auch Leute dabei, die mehr Kalorien aufnehmen müssen.
Das stimmt.
So.
Die können sich dann an mich wenden, weil wie man von zwei zu drei Burgern kommt, das ist ganz easy.
Der Quiz gibt euch dann immer einen Burger von seiner Dreierbestellung ab. Hm. Schwierig, ja?
Schon schwierig auch.
Ein paar Pommes vielleicht.
Ich will ja, wie gesagt, dass der Unterhalt meiner mageren Körpermasse mich maximal viel Geld kostet in Zukunft. Also kann ich auch keine Burger abgeben, Leute.
Ja, das war die letzte Frage.
Okay, dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als euch für eure Aufmerksamkeit zu danken. Schön, dass ihr hier wart. Folgt dem Podcast, wenn ihr das noch nicht tut. Lasst ein Like da, kommentiert eure Gedanken und Anregungen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bye-bye.
Okay, bye.